Ein herzliches Grüß Gott und willkommen an diesem Freitagnachmittag zu unserer Sendung Höre Israel, Vorbereitung auf den kommenden Sonntag, sagt Ihnen hier aus dem Studio in Balderschwang Claudia Silberhorn. Wir feiern am kommenden Sonntag zwei Apostel gleichzeitig, nämlich Petrus und Paulus. Das heißt, dieses Apostelfest verdrängt sozusagen den normalen Sonntag. Diese Apostel, sie waren total verschieden. Total verschiedene Abstammung, total verschiedene Charaktere und dennoch haben sie etwas gemeinsam, was sie ganz eng verbindet. Sie haben beide ihr Leben gelebt für Christus und ihr Leben haben sie auch gegeben für Christus. Petrus und Paulus. Beim Fußballspiel würde man sagen, die beiden waren die Sturmspitze der frühen Christenheit. Gewissermaßen eine Doppelspitze bei der Verkündigung des Glaubens. Ihr gemeinsames Ziel, die Ausbreitung des Christentums gemäß Jesu Missionsauftrag. Gottes Wort, an dem sich beide festhielten, Petrus und Paulus, gab ihnen Mut und Kraft zum Zeugnis. Und auch uns soll jetzt in dieser Dreiviertelstunde oder ja knappen Stunde, die jetzt vor uns liegt, auch wir wollen uns vertiefen in das Wort Gottes und es soll auch uns stärken und uns Mut und Kraft zu unserem persönlichen Zeugnis und zu Christus Nachfolge geben. Und dabei wird uns helfen, jetzt auch unsere Referentin, Schwester Petra Grünert aus Maria Stern. Sie ist Franziskanerin aus Augsburg. Grüß Sie Gott, Schwester Petra.
Ja, grüß Sie Gott, Frau Silbermann. Grüß Sie Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
Wir würden jetzt gleich mit einem Einstiegsgebet beginnen und da darf ich Sie jetzt bitten, Schwester Petra.
Ja, beginnen wir mit einem Gebet und richten wir uns aus gemeinsam auf die Vorbereitung dieses Hochfestes am kommenden Sonntag. Herr unser Gott, am Hochfest der Apostel Petrus und Paulus versammeln wir uns in Freude und wir bitten dich, hilf uns und deiner ganzen Kirche, dass wir in allem der Weisung deiner Boten folgen können. Lehre uns, Christus immer tiefer zu erkennen und erfülle unser Herz mit deinem Heiligen Geist, der uns erleuchtet, der unser Herz öffnet für dein lebendiges Wort, das du heute zu uns sprechen willst, das uns Orientierung gibt, unser Leben auf dich auszurichten und um Zeugen zu werden in unserer Welt, in unserer Zeit für Christus, der uns liebt und sein Herz für uns geöffnet hat. Amen.
Amen. Wir beginnen jetzt gleich mit der ersten Lesung vom kommenden Sonntag. Das ist aus der Apostelgeschichte, Kapitel 12, Vers 1 bis 11. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. Als er sah, dass es den Juden gefiel, ließ er auch Petrus festnehmen. Das geschah in den Tagen der ungesäuerten Brote. Er nahm ihn also fest und warf ihn ins Gefängnis. Die Bewachung übertrug er vier Abteilungen von je vier Soldaten. Er beabsichtigte, ihn nach dem Paschafest dem Volk vorführen zu lassen. Petrus wurde also im Gefängnis bewacht. Die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. In der Nacht, ehe Herodes ihn vorführen lassen wollte, schlief Petrus mit zwei Ketten gefesselt zwischen zwei Soldaten. Vor der Tür aber bewachten Posten den Kerker. Plötzlich trat ein Engel des Herrn ein und ein helles Licht strahlte in den Raum. Er stieß Petrus in die Seite, weckte ihn und sagte, »Schnell, steh auf!« Da fielen die Ketten von seinen Händen. Der Engel aber sagte zu ihm, »Gürte dich und zieh deine Sandalen an.« Er tat es. Und der Engel sagte zu ihm: Wirf deinen Mantel um und folge mir. Dann ging er hinaus und Petrus folgte ihm, ohne zu wissen, dass es Wirklichkeit war, was durch den Engel geschah. Es kam ihm vor, als habe er eine Vision. Sie gingen an der ersten und an der zweiten Wache vorbei und kamen an das eiserne Tor, das in die Stadt führt. Es öffnete sich ihnen von selbst. Sie traten hinaus und gingen eine Gasse weit, und auf einmal verließ ihn der Engel. Da kam Petrus zu sich und sagte: Nun weiß ich wahrhaftig, dass der Herr seinen Engel gesandt, um mich der Hand des Herodes entrissen hat und all dem, was das Volk der Juden erhofft hat.
Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn wir gerade diesen Textabschnitt aus der Apostelgeschichte gehört haben, da könnten wir auf der einen Seite denken, ist eine schöne Berichterstattung aus der Apostelgeschichte, wie es dem Petrus damals ergangen ist. Aber dieses Wort Gottes, das wir in der Liturgie, im Gottesdienst immer wieder hören oder persönlich betrachten, es will uns ja auch heute ganz aktuell einen Impuls geben oder eine Botschaft für unser Herz, für unser Leben vermitteln. Als ich mich auf diese Stunde mit Ihnen jetzt vorbereitet habe, ist mir ganz neu im Bewusstsein gekommen, in welcher Zeit wir stehen. Und dass dieser Text über die Gefangenschaft des Petrus und seine wunderbare Befreiung doch auch etwas mit uns heute zu tun haben könnte. Wir in Deutschland, in Bayern oder sonst wo, wir leben in einer großen Sicherheit. Wir brauchen keine Angst haben, dass wir gefangen genommen werden, weil wir Christen sind. Hier in diesen ersten Versen dieses 12. Kapitels in der Apostelgeschichte heißt es zu Beginn: In jenen Tagen ließ der König Herodes einige aus der Gemeinde verhaften und misshandeln. Jakobus, den Bruder des Johannes, ließ er mit dem Schwert hinrichten. In Deutschland, in unserem Europa, erleben wir diese Dinge nicht, dass wir wegen unseres christlichen Glaubens hingerichtet werden. Doch wenn wir aufmerksam die Nachrichten im Fernsehen, im Radio, in den Zeitungen oder in den sozialen Medien verfolgen, hören wir in den letzten Tagen und Wochen immer wieder, dass es Menschen in unseren Tagen gibt, die in anderen Ländern außerhalb Europas verhaftet, misshandelt, verschleppt werden. Ob es vor einigen Wochen diese 200 Mädchen in Nigeria sind, ob es die Nachrichten aus dem Irak sind, die berichten von dieser Terrorgruppe der ISIS, oder ob wir immer wieder aus Syrien hören, wobei die Berichterstattung oft sehr einseitig ist. In Deutschland werden Christen nicht verfolgt, aber im Nahen Osten, in Afrika, bangen Christen jung und alt um ihr Leben, weil sie sich zu Christus bekennen. Und schon die ersten Christen, wenn wir eben in die Apostelgeschichte schauen und auch in die ersten Kapitel der Apostelgeschichte um Petrus und die ersten Jünger, sie werden verfolgt. Sie werden verfolgt, weil sie sich zu Jesus Christus, dem Sohn des lebendigen Gottes, bekennen. Ich war sehr nachdenklich gestimmt gestern und heute, als ich auch Informationen im Internet bekam, was denn diese ISIS-Gruppe im Irak eigentlich bedeutet. Das ist eigentlich die Abkürzung, dass da eine fundamentalistische Gruppe einen islamischen Staat im Irak und Syrien aufbauen will. Diese Gruppen sind noch radikaler als Al-Qaida, so wird es beschrieben. Und es gibt Videos im Internet zu finden, wo diese islamischen Truppen wirklich ausrufen, Syrien, Jerusalem, Rom, sogar Spanien einzunehmen und die Christen zu töten. Der Blick auf Petrus, der führende Mann, nachdem Jesus gestorben ist, der die Jüngergemeinde weitergeleitet hat. Dieser Petrus wird, nachdem dieser König Herodes Agrippa entdeckt, dass es den anderen Juden gefällt, wenn er Menschen, Christen gefangen nimmt, misshandelt, ja sogar umbringt. Als er entdeckt, dass es ihnen gefällt, lässt er auch diesen Anführer, diesen Petrus, dieser ersten Jüngergemeinde der Christen, festnehmen. Es ist in den Tagen der ungesäuerten Brote, also es ist die Zeit, die wir Ostern nennen. Das Ganze findet etwa 10 Jahre später nach der Kreuzigung Jesu statt. Also es ist eine bedeutende Zeit, eine bedeutende Woche, wo diesem Petrus als Leiter der ersten Christengemeinde, als Leiter der Apostel, das gleiche ähnliche Schicksal erfährt wie seinem Herrn und Meister 10 Jahre vorher zum Osterfest. Petrus wird gefangen genommen und kommt ins Gefängnis. Viele Christen unserer Tage sind auch von verschiedenen Gruppen gefangen genommen und im Gefängnis und wissen nicht, was mit ihnen geschieht. Ich lade Sie ein, in dieser Betrachtung dieser Apostelgeschichte, dass wir uns wirklich mit dem Schicksal unserer Mitchristen in den Ländern des Nahen Ostens, in den Ländern des Heiligen Landes oder in Afrika verbinden. Menschen, die wie wir leben, aber bedroht sind, weil sie zu Christus gehören. Wenn wir dann in der Apostelgeschichte weiter den Text betrachten, da wurde diese Bewachung des Petrus nicht einem Soldaten oder zwei übertragen. Nein, es steht 4 Abteilungen von je 4 Soldaten. Die wurden zur Bewachung dieses Mannes abgestellt. Petrus war im Jahre 40, 44, in dem dieses Schicksal spielt, für uns schon vielleicht ein alter Mann mit Anfang 60. Diesen alten Mann, diesen Anführer der Christen, er wird mit fast 16 Soldaten scharf bewacht, dass er ihnen nicht entkommt. Denn dieser König Herodes Agrippa, er will die Feier des Paschafestes abwarten und erst anschließend Petrus dem Volk vorführen lassen. Petrus ist also im Gefängnis an Ostern, am größten Fest auch für die Christen, nicht nur für die Juden der damaligen und der heutigen Zeit. Die Gemeinde steht ohnmächtig da, die Gemeinde von Jerusalem, der ersten Christen. Was sollen sie machen? Petrus, ihr Leiter, der Anführer der Apostel, er ist im Gefängnis und sie wissen nicht, was mit ihm passiert. Und dieser eine Vers im 12. Kapitel, Vers 5, berichtet, Petrus wurde eben bewacht und die Gemeinde aber betete inständig für ihn zu Gott. Wir hier im sicheren Europa, wir stehen auch diesen bedrohten Christen weltweit gegenüber ohnmächtig da. Aber vielleicht können wir uns diese Ermutigung und diesen Zuspruch schenken lassen, heute aus der Apostelgeschichte, am Fest von Petrus und Paulus, dass auch wir inständig für diese Mitchristen, die bedroht und verfolgt werden, dass wir inständig für sie zu unserem Gott beten. Das Gebet hat Macht, das Gebet hat Kraft, wenn wir wirklich vertrauen, dass unser Gott, der die Liebe ist, den Jesus Christus verkündet hat, der für diese Botschaft selbst am Kreuz gestorben ist, dass dieser Gott mächtiger ist durch die Liebe, die eben diesen Hass dieser anderen Menschen überwinden kann. Ich möchte Sie einladen, in diesen Tagen auch im Blick auf dieses Hochfest dieser Patrone auch unserer christlich-katholischen Kirche, Petrus und Paulus, dass wir inständig für die verfolgten Christen, unsere Mitchristen, unsere Brüder und Schwestern in diesen Ländern beten. Und dann wird berichtet, was die Macht, die Kraft dieses Gebetes der Gemeinde von Jerusalem bewirkt. Gott greift ein auf die Fürsprache, auf dieses Fürbittsgebet der Gemeinde. Es wird beschrieben, dass in der Nacht, bevor Petrus vorgeführt werden sollte, ein Engel, also ein Bote Gottes, dass Gott eingreift, um Petrus aus diesem Gefängnis zu führen. Es ist wie ein Wunderbericht geschildert, was der Engel tut, und für Petrus ist es wie im Traum. Die Ketten fallen von seinen Händen, der Engel spricht ihm Mut zu, sich zu gürten und die Sandalen anzuziehen, ja seinen Mantel umzuwerfen und diesem Engel, den er nicht kennt, zu folgen. Und Petrus tut das, was er hört. Er folgt diesem Engel, den er sieht. Er glaubt erst, es ist eine Vision, aber er merkt dann, nein, es ist Realität. Vielleicht ist es auch einfach eine Einladung an uns, heute noch oder wieder an Wunder zu glauben, dass Gott wirklich eingreifen kann auf die Fürbitte des inständigen Gebetes, dass Gott Fesseln loslösen kann, dass er Türen öffnen kann, um Menschen ins Leben zu führen, um Menschen aus Gefangenschaft und Bedrängnis herauszuführen. Allein Gott ist es vielleicht möglich, dass er auch andere Menschen gebraucht, um andere zu retten. Das sind so einige Gedanken zu dieser ersten Lesung aus der Apostelgeschichte im Blick auf den heiligen Petrus. auf den Blick auf die Verfolgung der ersten Christen in Jerusalem, die verfolgt wurden durch die jüdische Bevölkerung einerseits selbst und die Römer. Doch durch diese Verfolgung, die damals war, es war ja auch der Moment, in dem sie Jerusalem verlassen mussten und so in die ganze Welt verstreut wurden und durch diese Verfolgung auch die Botschaft von Jesus Christus in andere Gebiete, auch außerhalb Jerusalems und Israels, kommen konnte. Ich lade Sie ein, bei einigen Takten der Musik vielleicht sich zu vereinen mit dem Schicksal der Christen in unserer Zeit, die verfolgt werden, aber auch mit dem Schicksal des heiligen Petrus, der immer wieder selbst in Gefangenschaft geraten ist, derjenige, der schwach war und Jesus verleugnet hatte, aber dann doch dieser mutige Zeuge und dieser Bekenner für Jesus geworden ist. Vereinen wir uns in dieser Musikpause, vielleicht auch im Herzen, im Gebet, mit dem Schicksal unserer Mitchristen.
Sie haben eingeschaltet hier bei Radio Horeb, die Sendung Höre Israel. Wir bereiten Sie hier jetzt auf den kommenden Sonntag, auf das Hochfest Petrus und Paulus, mit den liturgischen Texten vom Tag vor. Und vor der Musikpause haben wir betrachtet den Text aus der Apostelgeschichte 12, Vers 1 bis 11. Das war die erste Lesung. Jetzt geht es weiter mit der zweiten Lesung. Und im Anschluss an den Lesungstext wird uns Schwester Petra Grünert, sie ist Franziskanerin aus Maria Stern in Augsburg, dann eine weitere Auslegung des Textes geben. Aus dem zweiten Timotheusbrief, Kapitel 4, Verse 6 bis 8 und Verse 17 und 18. Mein Sohn, ich werde nunmehr geopfert, und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, die Treue gehalten. Schon jetzt liegt für mich der Kranz der Gerechtigkeit bereit, den mir der Herr, der gerechte Richter, an jenem Tag geben wird, aber nicht nur mir, sondern allen, die sehnsüchtig auf sein Erscheinen warten. Aber der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Heiden sie hören. Und so wurde ich dem Rachen des Löwen entrissen. Der Herr wird mich allem Bösen entreißen. Er wird mich retten und in sein himmlisches Reich führen. Ihm sei die Ehre in alle Ewigkeit. Amen.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir hören diese zweite Lesung aus dem zweiten Brief des Apostels Paulus an Timotheus. Timotheus war ein Mitarbeiter des heiligen Paulus geworden, etwa im Jahre 50 nach Christus. Aber bevor Paulus ein leidenschaftlicher Verkünder des Evangeliums Jesu Christi war, war er einer der Ersten, die die ersten Christen stark verfolgt haben. Wenn wir einen Blick in die Apostelgeschichte nehmen, so verfolgen zuerst die jüdischen Behörden die ersten christlichen Jünger, die Apostel, und nehmen sie gefangen. Und dann tritt dieser Saulus aus Tarsus auf, ein sehr rechtschaffener Pharisäer, hochgebildet, der sich dieser Verfolgungswelle anschließt und leidenschaftlich die Christen verfolgt. Also Paulus, ein ganz großer Gegensatz zu Petrus am Anfang, wenn wir ihn kennenlernen, einer, der einsteigt in diese ersten Christenverfolgungen und sogar ausgestattet wird mit Rechten und mit Briefen, die Christen auch in den näheren Umgebungen des Landes zu verfolgen. Wir wissen, dass dieser Paulus dann sich bekehrt. In dem Moment, als er vor Damaskus diese persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Christus und seinem göttlichen Licht erfährt. Dieser Paulus, der diesen Jesus nicht persönlich gekannt hat, wie Petrus und die anderen Jünger und Apostel, die über 3 Jahre mit Jesus durch Galiläa und Samarien und Judäa gezogen sind. Paulus hat diesen Jesus von Nazareth nicht persönlich gekannt. Aber in dieser Verfolgungszeit der ersten Christen wird er ihm persönlich begegnen, in diesem göttlichen Licht. Und diese Stimme hören, die ihn fragt: Saulus, Saul, warum verfolgst du mich? Dieser Paulus, er begegnet persönlich diesem auferstandenen Christus und bekehrt sich zu ihm, zu diesem Gott, zu diesem lebendigen Sohn Gottes. Und Paulus, er beginnt, ein eifriger Verkünder zu werden. Und wie die ersten Jünger und Apostel zur Lebenszeit Jesu, er schickt sie nicht alleine hinaus, sondern immer zu zweit, so zieht auch Paulus mit anderen gemeinsam aus, um das Evangelium zu verkünden. Gerade haben wir eben aus diesem Brief an Timotheus gehört. Er wurde einer seiner Mitarbeiter und er war einer seiner Beauftragten für die Kirche von Ephesus in der heutigen Türkei. Paulus ist weit herumgekommen. Paulus braucht Mitarbeiter. Was auch interessant ist, wenn wir auf diesen Timotheus schauen, dieser Timotheus hatte eine christliche Mutter, aber einen heidnischen Vater. Also dieser Timotheus stammt aus einer Mischehe. Sein Vater hat irgendwelchen Gottheiten zugehörig geopfert. Er war auch kein Jude, aber seine Mutter hat sich schon dem Christentum zugewandt. Und so wird dieser Timotheus ein Vertreter des Apostels in der Kirche von Ephesus. Und in seinen Briefen ermutigt er diesen Timotheus, auch gegen die Irrlehrer der damaligen Zeit vorzugehen und wirklich ein vorbildliches Leben zu führen. Als Paulus, den wir kennen, der erste Christen verfolgt und nach seiner Bekehrung einer der Großen wird, die wir heute vielleicht als die großen Evangelisierer nennen können, vielleicht auch als Patron für die heutige Neuevangelisierung. Paulus ist einer, der durch die Länder des Nahen Ostens zieht, im ganzen Mittelmeerraum, um einfach seine persönliche Erfahrung, seine persönliche Begegnung von diesem Jesus Christus, dem Gekreuzigten und Auferstandenen, den Menschen zu verkünden. Er wird ein Zeuge und ein Vorbild für andere, wie wir unser Leben mit Christus, dem Auferstandenen, gestalten können, wie wir unser Leben orientieren und ausrichten können an der Botschaft des Evangeliums. Paulus, entzündet von der Liebe zu Christus, ihn drängt es, wirklich zu den Menschen zu gehen und Christus zu verkünden. Und jetzt erlebt Paulus das Gleiche wie alle anderen Apostel. Er erlebt sogar das Schicksal, das er zuerst den anderen zugefügt hat. Paulus wird genauso verfolgt. Er wird gefangen genommen, gefoltert, er wird gegeißelt. In verschiedenen Briefen und Apostelgeschichte können wir das nachhören. Paulus erlebt selber dieses Leid, diese Verfolgung für die Botschaft von Christus, weil er Zeuge dieses auferstandenen Christus ist. Er gibt seine persönliche Erfahrung weiter. Und wenn er nun am Ende seines Lebens, er spürt, dass er kurz vielleicht vor seiner Hinrichtung steht, schreibt er noch seinem Mitarbeiter, seinem Freund, ja seinem Sohn, wie er ihn bezeichnet, Timotheus, wie er sein Ende sieht. Wir haben die Worte gehört: Ich werde nunmehr geopfert und die Zeit meines Aufbruchs ist nahe. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet und die Treue gehalten. Paulus erlebt viel Not und viel Leid und könnte verzweifeln. Aber wenn wir die Texte von ihm, die Briefe lesen und betrachten, dann entdecken wir, dass Paulus erfüllt ist von dieser Hoffnung und Zuversicht, dass für ihn dieser Kranz der Gerechtigkeit bereit liegt, dass Jesus ihm zur Seite steht, dass Gott ihm Kraft gibt. Und so berichtet er auch in diesem Brief an Timotheus seine persönliche Erfahrung, seine große Sehnsucht, dass er auch auf diese Sehnsucht, auf diese Erscheinung, Christus zu begegnen, dem Auferstandenen in seinem Tod, ganz groß wartet. In diesem Abschnitt, den wir gerade gehört haben, bezeugt Paulus selbst, wo er sagt: Der Herr stand mir zur Seite und gab mir Kraft, damit durch mich die Verkündigung vollendet wird und alle Heiden sie hören. Petrus und die ersten Jünger, sie haben die Botschaft vor allem in Israel bezeugt und verkündet und wurden verfolgt. Petrus war auch der, der den ersten Heiden, den Cornelius, getauft hat. Die Berufung des Paulus in seiner leidenschaftlichen Verkündigung war wirklich, zu den anderen Völkern außerhalb Israels zu gehen, zu den Nichtjuden, um ihnen diesen Christus zu bringen, dass auch die Heidenvölker ihn kennenlernen und sich zu ihm bekehren können. Ich habe mich vorhin kurz gefragt, wie kam es denn vielleicht zu dieser Bekehrung dieses Saulus zum Paulus? Was war der Hintergrund, dass so ein starker Verfolger sich auf einmal bekehrt und Christus sich zuwendet und am weiteren Verlauf auch Christus verkündet? In der Apostelgeschichte haben wir vorhin gehört, dass die Gemeinde inständig oft in ihrer Ohnmacht zu Gott gebetet hat, um die Befreiung des Petrus. Und ich kann mir gut vorstellen, dass auch die Männer und Frauen der verfolgten Christengemeinde inständig für ihre Verfolger gebetet haben. Dass sie gebetet haben und in Fürbitte für sie eingetreten sind, dass Gott durch das Wirken des Heiligen Geistes auch das Herz der Verfolger berühren kann und ihr Herz für Christus öffnen kann. Mein persönlicher Gedanke ist wirklich, dass das Gebet das Herz der Menschen berühren kann, dass wir, wenn wir inständig Gott bitten, auch für die Bekehrung dieser Verfolger, die Bekehrung der Sünder, für die Bekehrung der Menschen, für die Gott keine Rolle spielt. Bekehrung in dem Sinn, dass sie Christus, Gott entdecken, der die Liebe ist, an den wir Christen glauben, dass sie sich umwenden von ihrem bisherigen Lebensstil, sich neu diesem Gott vielleicht öffnen, seine Liebe und Barmherzigkeit erfahren und so auch ihr Leben sich wendet und sie nicht mehr gegen die Christen oft aggressiv vorgehen. Wie können sich Verfolger bekehren? Ich glaube, dass wir auch aus diesem Brief an Timotheus durch Paulus, der ja diese Hoffnung hatte, Christus zu begegnen und Gott gibt ihm Kraft zur Seite und steht ihm bei, dass es auch des begleitenden Gebetes bedarf für unsere Verkündiger, für unsere Priester und Bischöfe, die in diesem Dienst des Paulus oder Timotheus stehen, die Botschaft in Treue und Wahrheit zu verkünden und auch gegenüber den Irrlehrern der heutigen Zeit zu verteidigen, die Wahrheit ins Spiel zu bringen, die Wahrheit Gottes durch ihr Leben zu bezeugen. Ich glaube, da sind auch wir heute wieder eingeladen, wenn wir diesen Text hören, füreinander zu beten, dass wir wie Paulus bis zum Ende unseres Lebens Christus treu bleiben können, dass wir unseren persönlichen Kampf für den Glauben, dass wir ihm treu bleiben können. Und dass wir wie Paulus am Ende unseres Lebens hoffnungsvoll auf Christus schauen können und ihn erwarten mit einem frohen Herzen. So wie Papst Franziskus uns immer wieder einlädt, mit Freude der Botschaft des Evangeliums zu vertrauen, zu glauben, zu leben, dass wir einen Glauben haben, der uns Freude, Zuversicht und Hoffnung schenkt. In den kommenden Takten der nächsten Musik lade ich Sie ein, vielleicht ins eigene Herz zu schauen und nachzuspüren, wie ist denn meine Hoffnung auf meine persönliche Begegnung mit Christus? Egal, ob ich jung oder alt bin, sehne ich mich danach, Christus zu begegnen? Erfahre ich in meinem Leben, dass er mir zur Seite steht und mir Kraft gibt, um meinen Glauben zu bezeugen in den Alltagssituationen meines Lebens?
In unserer Sendung Höre Israel bereiten wir uns gemeinsam mit unserer Referentin Schwester Petra Grünert aus Augsburg auf den kommenden Sonntag vor mit den liturgischen Texten vom Tag. Wir haben bereits betrachtet die erste und die zweite Lesung. Jetzt geht es weiter mit dem Evangeliumstext. Er ist entnommen aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 16, die Verse 13 bis 19. In jener Zeit, als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger: Für wen halten die Leute den Menschensohn? Sie sagten: Die einen für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für Jeremia oder sonst einen Propheten. Da sagte er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete: Du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Jesus sagte zu ihm: Selig bist du, Simon Barjona, denn nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Ich aber sage dir: Du bist Petrus, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen, und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelreichs geben. Was du auf Erden binden wirst, das wird auch im Himmel gebunden sein. Und was du auf Erden lösen wirst, das wird auch im Himmel gelöst sein.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, das Evangelium zum Hochfest von Petrus und Paulus aus dem Matthäusevangelium lädt uns ein, mit Jesus und den anderen Jüngern von Galiläa aus in das Gebiet von Caesarea Philippi zu gehen. Wer von Ihnen vielleicht schon einmal eine Pilgerreise im Heiligen Land gemacht hat und in dieses Gebiet kommt und dort war, der weiß, dass es dort ein gewaltiges Felsmassiv geht, wo Jesus mit den Jüngern dorthin gezogen ist und wo sich diese Szene des heutigen Evangeliums zum Hochfest Petrus und Paulus abspielt. Jesus stellt hier in diesem Abschnitt den Jüngern ganz konkrete Fragen. Die Fragen des heutigen Evangeliums, sie sind keine Geschichte von damals, vor 2000 Jahren, sondern sie sind lebendiges Wort Gottes, die auch mich und Sie heute angehen. Diese Fragen will Jesus mir und Ihnen heute stellen und an diesem Festtag. Und er fragt mich zunächst auch: Was denken denn die Leute heute von Jesus, wenn sie in ihre konkrete Umgebung, Bekanntschaft und Verwandtschaft schauen und hören? Was denken die Leute heute im Jahr 2014 über Jesus Christus? Vielleicht ähnlich wie damals. Die Jünger gaben damals die Antwort: Die einen halten dich für Johannes den Täufer, für Elia, Jeremia oder einen Propheten. Heute hören wir oft: Jesus war ein guter Mensch, ein Prophet, aber mehr nicht. Ein Weisheitslehrer. Es gibt viele Gedanken und Aussagen, wer Jesus heute ist, für wen die Menschen ihn heute halten. Und dann wird es aber ganz konkret für uns, wie damals für die Jünger, indem Jesus fragt: Für wen aber hältst du mich? Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Durch dieses Evangelium des Festtages ist jeder von uns ganz konkret herausgefordert, seine persönliche Antwort zu finden. Für wen halte ich Jesus heute? Wer ist er für mich? Er fragt mich ganz konkret durch dieses Evangelium an. Wir können diese Frage ein bisschen ausfalten. Welche Rolle darf Jesus in meinem Leben spielen? Er könnte mich persönlich auch fragen: Was bedeute ich für dich in deinen Entscheidungen, in deinem gesamten Alltagsleben? Darf Jesus immer bei mir sein? Hat er mir heute etwas zu sagen? Orientiere ich mich wirklich an ihm in meinem Alltag? Wer ist Jesus für mich, für Sie? Jesus könnte mich auch ein bisschen provozieren und mich fragen: Bin ich nur eine schöne Zierde am Sonntag? Oder bin ich wirklich dein Freund, der mit dir durchs Leben gehen darf? Bin ich wirklich ein Gott mit dir, ein Immanuel für dich, für mich, für sie? Wer ist Jesus für mich? Können wir heute wirklich eine ehrliche Antwort darauf geben, diese ganz konkrete Frage, die Jesus damals den Jüngern gestellt hat, aber heute durch das Evangelium mir auch stellen will. Lassen wir den kommenden Festtag, den kommenden Sonntag nicht einfach so vorübergehen, ohne dass wir ihm eine persönliche Antwort schenken. Für wen halten wir Jesus? Wer ist dieser Jesus für uns? Das ist, denke ich, die entscheidende Frage dieses Festtages, auch für unseren persönlichen Glauben und unser persönliches Leben. Aber diese Antwort kann uns keiner geben, außer wir uns selber. Und wir sollten uns um diese Antwort wirklich nicht herumdrücken. Wenn wir eine ehrliche Antwort in unserem Herzen geben können, dann gibt diese Antwort uns Kraft, unser Leben wirklich auszurichten. Diese Antwort wird uns Kraft geben, die Richtung und die Spur zu finden, wie unser Leben weitergeht. Jesus verlangt damals bei den ersten Jüngern eine ganz konkrete Entscheidung und er verlangt sie von uns auch heute. Das lebendige Wort Gottes verlangt jeden Tag von uns neu, eine Entscheidung zu treffen, für oder gegen Gott. Und diese Momente der Entscheidung, das sind auch Momente der Gnade und Jesus will uns das auch schenken und bewirken. Er will mir und Ihnen Kraft geben, wenn ich diese Frage, diese Entscheidung annehme und richtig beantworte. Und wenn wir diesen Text genauer betrachten, dann ergreift Simon Petrus das Wort und sagt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes. Eine gewaltige Aussage vor diesem Felsmassiv, vor Caesarea Philippi, dieses Messias-Bekenntnis des Simon Petrus. Kurz vorher im Matthäus-Evangelium warnt dieser Jesus seine Jünger vor dem Sauerteig der Pharisäer, auch vor den Lehren der Pharisäer und weist seine Jünger zurecht. Und hier fragt er sie ganz konkret, wer er für sie ist. Und dieser Simon Petrus, er bekennt, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, der, den wir erwarten als gläubige Juden, der uns befreien kann, vielleicht von dieser Gewaltherrschaft der Römer. Es ist ein unfassbares Bekenntnis, denn es war unvorstellbar für gläubige Juden, sich vorzustellen, dass Yahweh, dieser allmächtige, einzigartige Gott, einen Sohn hat, der lebendig ist und in Menschengestalt den Menschen begegnen will. Jesus selber antwortet diesem Bekenntnis des Petrus, indem er eben auch sagt, selig bist du, Simon Barjona, denn eben nicht Fleisch und Blut haben dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Jesus gibt zur Antwort und weist die Jünger darauf hin, dass dieses Bekenntnis und auch diese Erkenntnis, dass Jesus der Sohn des lebendigen Gottes, dass das nur möglich ist, wenn der Heilige Geist in unserem Herzen wirken kann und darf. Dass der himmlische Vater uns durch das Wirken des Geistes offenbart, dass dieser Jesus von Nazareth wirklich der lebendige Sohn des himmlischen Vaters ist. Es ist kein Verstandesbekenntnis, es ist ein Bekenntnis des Herzens, gewirkt durch die Offenbarung durch den Heiligen Geist. Und Petrus bekommt nach diesem Bekenntnis von Jesus einen Auftrag, eine Dienst- oder Lebensanweisung, indem er auch sagt, wer er ist. Und so sagt Jesus, ich aber sage dir, du bist Petrus der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Und die Mächte der Unterwelt werden sie nicht überwältigen. Hier geschieht wieder etwas Unfassbares, indem Jesus dem Petrus zusagt, wer er ist. Und zwar nicht mehr dieser Simon Barjona, sondern sagt, du bist Petrus, der lateinische Wort der Fels. Das Wort Fels ist eigentlich im Alten Testament ein Bildwort gewesen, das nur Gott zugesprochen worden ist. Im Alten Testament finden wir verschiedene Stellen, wo dieses Wort Fels auf Gott bezogen ist und nicht auf einen Menschen. Petrus ist ein Mensch, ein einfacher Fischer aus Galiläa. Wir können in den Psalmen einen Vers finden, vor allem im Psalm 62, wo es heißt, nur er ist mein Fels, meine Hilfe, meine Burg, darum werde ich nicht wanken. seine ganz konkrete Bezeichnung für diesen barmherzigen, allmächtigen Gott, dass er der Fels ist und nicht ein Mensch. Jesus tut hier etwas komplett Neues, etwas Unfassbares. Auch im Buch Deuteronomium finden wir im 32. Kapitel die Stelle, wo es heißt, er heißt der Fels. Vollkommen ist, was er tut, denn all seine Wege sind recht. Er ist ein unbeirrbar treuer Gott. Er ist gerecht und gerade. Jesus, der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes, er stellt alle Vorstellungen auf den Kopf, die es bisher gab. Dieses Bildwort des Felses, das für Gott gilt bis dahin, es wendet er auf diesen Petrus an, auf diesen Simon bei Jona, diesen Fischer, diesen einfältigen Mann, der ihm seit einiger Zeit folgt. Jesus selber ist der lebendige Stein, der Eckstein, der alles zusammenhält. Jesus bringt auch an einer anderen Stelle im Matthäusevangelium dieses Bild und dieses Gleichnis von diesem Haus, das auf Fels gebaut ist und dass die Stürme, die Wassermassen ihm nichts anhaben können. Und jetzt wendet er dieses Bild auf Petrus an und sagt, du bist Petrus, der Fels. Und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen. Petrus und dann später seine Nachfolger, die wir Päpste nennen, die Bischöfe von Rom. Die letzten Päpste, Heilige Johannes Paul II., Benedikt XVI. Und jetzt Franziskus von Rom, sie sind in der Nachfolge dieses heiligen Petrus. Sie haben diesen Auftrag, Fels zu sein in den Stürmen der Zeit. Und so lädt uns auch dieses Evangelium ein, nicht nur uns persönlich die Frage zu stellen, wer ist Jesus für mich, sondern auch einen Blick auf die Nachfolger des heiligen Petrus zu lenken, auf den aktuellen Nachfolger Franziskus von Rom, der zurzeit die Kirche leitet und führt, der sich selbst aber auch als Bischof von Rom bezeichnet. Für mich war es sehr eindrücklich, kurz nach seiner Wahl wahrzunehmen, wo Papst Franziskus im vergangenen Jahr gesagt hat, es geht nicht um den Nachfolger Petri, es geht nicht um den Papst, es geht nicht um den Bischof von Rom in unserer Kirche, sondern er hat gesagt, es geht um Christus, er ist die Mitte unserer Kirche. Also, dass wir nicht uns zu sehr auf diesen Papst Franziskus als Nachfolger Petri fixieren und ausrichten, was auch wichtig ist, um Orientierung zu finden, sondern Papst Franziskus als Nachfolger des heiligen Petrus, er stellt fast bei allen Ansprachen und Begegnungen, die er gibt, Christus, den Sohn des lebendigen Gottes, für uns zur Orientierung in die Mitte unseres Lebens. So lädt uns dieses Hochfest am kommenden Sonntag ein, Petrus und Paulus, auch unseren Blick auf Christus zu richten, wer er ist, aber auch den Blick auf Papst Franziskus von Rom zu richten, der dieser Nachfolger des Petrus ist und auf dessen Weisung, die wie ein Fels sein soll, die Stürme nicht erschüttern können, der unsere Kirche momentan in unserer Zeit führt und leitet, an ihm uns auch auszurichten, zu hören, welche Botschaft er uns bringt und wie er uns das Evangelium auslegt. So lade ich Sie ein, wirklich in Verbindung mit Petrus und Paulus, mit diesem Hochfest, auf Christus zu schauen, aber auch auf den Nachfolger, der dieser Fels ist, auf Papst Franziskus, und immer wieder mit ihm zu hören auf das Evangelium, die Freude des Evangeliums zu entdecken und zu entdecken, wer will Christus für mein Leben sein. So lade ich Sie ein, diese Worte, die Gedanken einfach nachklingen zu lassen und sich auszurichten und vorzubereiten auf die Feier dieses Festes mit Freude und offenem Herzen.
Ganz herzlichen Dank Ihnen, Schwester Petra, für Ihre reichhaltigen Gedanken. Sie haben wirklich versucht, uns die Texte, die Lesungstexte sehr nahe zu bringen. Ich glaube, dass wirklich auch jetzt in vielen, ich kann nur von mir jetzt auch sprechen, wirklich auch diese ganz persönliche Christusbeziehung wieder neu entfacht wurde, diese Liebe. Und auch die ganz konkreten Hausaufgaben, die Sie uns auch gegeben haben, diese Fragestellungen oder auch dieses fürbittende Gebet, ja, für die verfolgten Christen unserer Zeit, aber auch das fürbittende Gebet für alle, die in der Verkündigung stehen heute. Ja, ich glaube, das ist wirklich sehr wichtig und eine gute Anregung für uns, die wir uns doch jeder Einzelne auch als diese lebendigen Glieder in unserer Kirche auch sehen dürfen, wie auch Papst Franziskus in den letzten Generalaudienzen über die Kirche uns doch auch so nahe gebracht hat. Ganz herzlichen Dank Ihnen noch einmal.
Gerne geschehen.
Und ja, bevor wir jetzt mit einem Gebet dann abschließen, für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, wenn Sie diese Sendung noch einmal nachhören wollen, dann dürfen Sie das entweder mit einem CD-Mitschnitt tun. Sie können unseren CD-Dienst ab Montag dann wieder erreichen unter der 08328 921 120 oder Sie gehen auf unsere Homepage unter www.horeb.org und dort in die Rubrik Podcast-Angebote. Dort können Sie sich dann einen MP3-Mitschnitt runterladen. Jetzt darf ich Sie, Schwester Petra, noch um ein abschließendes Gebet bitten.
Liebe Hörerinnen und Hörer, ich lade Sie ein, dass wir auch heute und in den kommenden Tagen ganz besonders in unser Gebet diese vielen jungen Männer aufgreifen, mittragen, die sich morgen und übermorgen zu Diakonen und Priestern für Christus weihen lassen. Auch für den neuen Erzbischof von Freiburg, der am Peter und Paul geweiht wird. Tragen wir in unserem persönlichen Gebet diese Menschen, diese jungen Männer mit, dass sie leidenschaftliche Verkünder wie Petrus und Paulus werden und Zeugnis geben von dem frohen Evangelium der Botschaft Jesu Christi. Allmächtiger Gott, so bitten wir dich, das Martyrium der Apostel Petrus und Paulus ist der Ruhm deiner Kirche. An diesem festlichen Tag, der vor uns liegt, schauen wir auf dich und auf diese Zeugen. Wenn wir auf unsere eigene Leistung schauen und den Mut verlieren, dann lass uns auf dein Erbarmen und deine Barmherzigkeit hoffen, das sich an diesen Aposteln machtvoll erwiesen hat. Und so segne, beschütze und begleite uns auf die Fürsprache der Gottesmutter und dieser Apostelfürsten Petrus und Paulus, der barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist.
Amen. Amen. Ganz herzliches Dankeschön noch einmal und Ihnen, Schwester Petra, auch einen schönen Namenstag am Sonntag. Behüt Sie Gott, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihre Claudia Silberhorn.